Was wolltest du sagen? Sag du?
dass ich mir mittlerweile auch erlaube, wenn ich irgendwie schlapp oder durch bin, auch so anzukommen, weil meine Laune sich dann eh im Gespräch von alleine bessert. Aber
Eben.
früher war ich immer so, dass ich dachte so, ach nee, aber ich muss jetzt irgendwie die Energie,
Performen.
ja genau,
Oh.
künstlich
Genau.
hochbringen. Und jetzt ist es so, dass ich denke, ja, ich komm as you are. Ja.
Ja, genau. Ja, also wir sind beide platt heute, das muss man vielleicht dazu sagen. Ich finde es sehr schön, dass du trotzdem hier bist und ich auch. Und wir haben jetzt gesagt, wir halten die Energie nicht künstlich hoch. Wir reden einfach, wie wir so reden. Genau. Super. Ja, willkommen,
Genau.
Sam H. Ich freue mich. Ich freue mich, dass du da bist.
Danke
Wunderbar.
für die Einladung. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Genau, und es ist nicht so, dass wir jetzt beide keinen Bock haben. Ich merke schon bei mir, wie meine Gesichtsmuskeln und Lachmuskeln eh automatisch nach oben gehen, wenn ich dich
Ja.
jetzt hier im Meeting sehe.
Ja, Mensch,
Genau.
wir reden ja schon zum zweiten Mal. Also ich war bei dir im Podcast und jetzt sogar mit Film. Mein Gott, Wahnsinn.
Stimmt, genau, mit
Ja,
Video, ja.
mit Video.
Ja, du
Man
warst ja
sieht uns.
meine Wunschgästin als Gast Nummer eins bei mir im Podcast. Und durchweg durch die Bank, aber das hatte ich dir, glaube ich, auch geschrieben zwischendurch, haben die Leute sich irgendwie so in dich verliebt und fanden dich
Ach
irgendwie
Mensch.
lustig, unterhaltsam. Also irgendwie besser kann es ja gar nicht
Ja,
sein. Und
wunderbar,
ich
da
dachte
freue
mir
ich
auch so,
mich.
und dann habe ich mir natürlich auch auf die Schulter geklopft, weil ich so dachte, ah ja, das war doch keine schlechte Wahl, als ersten Gast die Charlotte auszuwählen. Ja.
Ja, genau. Du kannst ja auch gleich mal nochmal sagen, wie dein Podcast heißt. Dann kannst du gleich nochmal Werbung machen. Der ist nämlich gut. Ich mag
Sehr
den.
gerne.
Ja.
Mein Podcast heißt New Coaches on the Block. Und da ist jetzt gerade die erste Staffel zu Ende gegangen. Es waren 10 Folgen, in denen ich mich mit Menschen unterhalte, die ganz grob aus dem Dunstkreis Coaching, Training, Beratung kommen, unterhalte, ohne großen Plan. Und zum einen natürlich, um was über die Leute zu erfahren, und zum anderen aber auch, um diesen manchmal etwas falsch benutzten Begriff Coaching. Ich habe mich gerade überlegt,
Also, wie sage ich es jetzt, dass
wie
ich
drücke ich es
niemanden
aus?
ärgere?
diesen bisschen ramponierten Image
Genau.
von Coaching etwas entgegenzusetzen und einfach zu zeigen, hey,
Ja.
das sind Leute, die helfen anderen Menschen einfach sehr, sehr gern, die sind gut, die sind ausgebildet. Und das, was du eben ganz oft im Fernsehen oder sonst irgendwo siehst, ist halt einfach nicht Coaching. Genau.
Aber das ist so ähnlich wie wenn du, weißt du, wenn du sagst, jemand aus naiver Sicht sagt, was Hypnose ist und sagt, ich hypnotisiere dich und dann macht der, was ich will. Was ja auch ein Quatsch ist. Das sind so diese Meinungen, die dann so
Ach so,
rumgeistern und so, weißt du, das ist so dieses, ah, ein Coach, der macht jetzt immer das und das ist ja voll der Scheiß und
Ja, manipulieren kommt da immer vor. Also da haben die
immer.
Leute wirklich Angst davor, außer wenn es jetzt irgendwie um Werbung und
Ja,
Firmen
genau.
geht.
Ja,
Da sind sie nicht
genau.
so misstrauisch.
Ja, aber heute reden wir über Humor und ich glaube, da bist du auch ein gutes Beispiel dafür, weil du auch humorvoll bist. Und jetzt wollte ich dich als erstes mal fragen, also erstmal, was machst du beruflich? Das ist das Erste, was ich immer wissen will. Wer bist du eigentlich? Außer dass du einen Podcast machst, wo du dich über Coaching unterhältst. Genau.
Genau, also ganz ursprünglich bin ich eigentlich Koch, habe
Oh,
Koch gelernt
okay.
und bin dann aber umgestiegen ins Metier, ins Familienunternehmen meiner Schwester und meiner Mutter, Sabine Askedom und Bielen Askedom, im Bereich eben Coaching-Ausbildungen, Trainer-Weiterbildungen, Fortbildung und mittlerweile sowohl eben in der Coaching-Ausbildung tätig, als auch aber Trainerfortbildungen mit meinen assoziativen Methoden und ganz frisch seit letzten Wochenende eben auch als Trainer einer Fortbildung zur Hybridmoderation. Also das war
Sehr
so
gut.
das erste Mal und es war spannend und es hat ganz gut geklappt, aber das ist so das neueste Steckenpferd. Genau, und ansonsten, ich bin 41, komme ursprünglich aus München und wohne mittlerweile schön südlich von München in Bad Tölz auf dem Land und
Sehr
genieße das
schön.
Leben.
Und wie behältst du den Humor, wenn du mit deiner Mutter zusammenarbeitest? Ich meine, es sagt die Richtige, ich mache das ja
War
an
nie
dem
ein
Thema.
Problem, nee. Also, das Gute ist, dass wir einen sehr ähnlichen Humor haben. Und wenn wir mal nicht lustig drauf sind, kommen wir aber auch ganz gut miteinander aus. Ja, aber ich weiß nicht, wie das dir geht. Ich muss auch den Humor selten behalten über einen längeren Zeitraum, weil wenn irgendwas kacke ist oder ich irgendjemanden absolut nicht lustig oder unangenehm finde, dann verbringe ich halt auch keine Zeit mit der
Nee.
Person oder arbeite auch dann mit denen nicht zusammen. Ja.
Ja gut, aber deine Mutter kannst du ja schlecht rausschmeißen, aber bei der ist es offensichtlich kein Problem. Also da ist es, das meine ich.
Also wer sie schon mal gesehen hat auf der Bühne, ja, genau, weiß.
Ich weiß, ich finde sie ja auch super, aber das, wenn man so ganz eng und als Sohn, Mutter und so und dann noch deine Schwester ist auch noch mit drin, das kann ja schon herausfordernd sein manchmal. Gerade wenn man, ich habe kürzlich gehört, dass jemand gesagt hat, Mensch Lotte, deine Mutter ist ja eine Legende. Und dann denke ich mir, ja, aber macht ja nichts.
Was macht das mit dir, wenn du das hörst?
Eigentlich gar nicht so viel, weil ich finde es eigentlich lustig.
Auch oder?
Ja, ja, klar, ist ja auch okay. Also ich meine, sie hat ja auch viel gemacht und ist bekannt. Und, und ich denke mir, wie ist es dann, wenn du da, du bist ja auch wahrscheinlich aus dem Schatten rausgewachsen langsam.
Nee, ich glaube noch. Ich weiß gar nicht, ob ich aus diesem Schatten überhaupt rauswachsen könnte, weil sie natürlich irgendwie Pionierin war und
klar,
auch in dem Coaching-Umfeld und im Keynote-Speaking einfach mega gut ist. Aber es war auch gar nicht mein Ziel. Und das weißt du ja auch, also ich bin einfach anders.
Ja,
also
ich genau, ich auch.
Auch andere Sachen. in manchen Sachen bin ich besser, in manchen weniger gut.
Ja.
Genau, deswegen ist das gar nicht das Ziel gewesen. Aber ja, ich verstehe das so gut von außen. Also ich denke, wir beide bekommen sehr oft ähnliche Fragen gestellt.
Das stimmt.
Aber ich glaube, ich könnte gar nicht so gut mit dir zusammenarbeiten, wenn das Thema wäre, dass ich mich da irgendwie rausarbeiten müsste. Weiß aber auch, dass es in anderen Branchen, in anderen Konstellationen immer das Thema ist. Also ob es jetzt die Arztfamilie ist, der Bauunternehmer oder was auch immer, wo dann der Senior da hockt und sagt, ah, ihr könnt doch nichts und ihr wisst ja nicht, wie es funktioniert. Das ist halt bei uns zum Glück nicht so. Und
bei uns auch nicht. Nee. Sie hat auch immer überall mich versucht reinzubringen und jetzt inzwischen fragen mich die Leute auch selber, aber das war halt so ein Prozess. Aber eben auch, weil du sagst, du bist anders als sie, ich bin auch anders als sie und trotzdem arbeiten wir im gleichen Geiste und dadurch ist es, kommt man halt irgendwie miteinander klar. Also wenn die Noni immer gefragt wird, wie geht denn das mit deiner Tochter zusammen und so, dann sagt sie immer, naja, nach dem Seminar sperre ich sie dann wieder in den Keller und dann muss sie mir wieder gehorchen. Das ist die klassische Antwort, die humorvolle Antwort und dann sind sie meistens still. Genau. Was bedeutet denn Humor für dich? Also wie definierst du Humor? Weil da kreisen ja auch verschiedene Definitionen und Vorstellungen in Deutschland und auch woanders in der Welt rum. Genau.
Also philosophisch habe ich ehrlich gesagt noch nie wirklich groß drüber nachgedacht. Wusste natürlich, dass wir uns heute zu dem Thema auch unterhalten und habe dann wirklich zwischendurch nur so gemeint, okay, wann kommt es denn überhaupt vor und was für ein Teil in meiner Arbeit oder in meinem Leben spielt Humor auch. Und ich kann eigentlich nur sagen, wie er bei mir funktioniert und was er auslöst. Und da ist es eben so, dass wenn in einer schwierigen Situation oder in einer ärgerlichen Situation irgendwas passiert, dann springt ja nicht sofort der Humor ein, der dann
weiß
sagt, ach,
nicht.
Ist auch egal, wenn ich jetzt hier eine Stunde vor dem
super, super Schatz,
Seminarraum warte.
Super Schatz, ich finde dich gerade so scheiße, aber ich bin voll humorvoll. Ja, genau so.
Genau.
Ja, genau.
In dem Moment eben nicht sofort, aber ich finde, der entsteht beim Durchschnaufen, ein Stück zurücktreten, in Relation setzen, da ist er dann auf einmal sehr agil und rege und hilft mir dann, über so unangenehme Sachen hinwegzukommen, auf jeden Fall. Und merke aber auch, dass es in sehr, sehr stressigen Zeiten auf den ersten Blick vielleicht auch humorvoll bei mir zugeht, aber das ist dann so ein bisschen bissiger und so ein bisschen sarkastischer und manchmal dann auch over the top, was ja dann auch für mich und die Umwelt nicht, sagen wir mal, förderlich ist. Also ich würde sagen, Humor ist ganz viel und was mir auch immer wieder auffällt, Humor entsteht einfach in Pausen. Also auch im Coaching finde ich, dass gar nicht was Lustiges gesagt werden muss, sondern man spricht einfach, man stellt einfach vielleicht eine einfache Frage, irgendwie wie, warum haben Sie das jetzt bis jetzt noch nicht gemacht, wenn das irgendwie so einfach ist? Und dann atmen beide und dann muss diese andere Person gegenüber einfach lachen, weil sie irgendwie sich halt selber reflektiert und merkt so, okay,
stimmt eigentlich.
Also,
ne?
Also genau, entweder stimmt eigentlich, ich könnte es einfach machen, oder warum mache ich es eigentlich? Ich habe da keinen Bock drauf. Also ja, ich finde, das ist wie Salz, immer unterschiedlich dosiert. Es gibt manchmal so wirklich mega salzige, intensive Humorarten und manchmal so Prise, die auch nicht jeder mitkriegt dann.
Aber es ist, was du auch sagst, also dass das, wenn man genervt ist und wenn die Haltung mit reinspielt, dass man gerade genervt ist, wird es halt aggressiv, wird es halt aggro und dann wird es abwertend und da muss man, glaube ich, dann auch, also es ist ja auch unser Thema immer mit dem provokativen Ansatz, da muss man einfach dann aufpassen, es darf, also dann sollte man nicht mehr provozieren, weil sonst rennt der Klient schreiend davon.
Genau,
so,
weil dann
genau.
Das eben ja nicht aus Liebe, Freundschaft, Zuneigung passiert, sondern eher aus ja irgendwie Verachtung, Missbilligung. Und es gibt aber auch Leute, die benutzen das wirklich so ein bisschen als Waffe, habe ich das Gefühl. Also die sind, erstens sind sie gar nicht wirklich witzig, aber versuchen es immer zu sein und verpacken auch ihre Kritik oder ihre Feedbacks gerne so in Humor, eben durch dieses Übertreiben oder Überspitzen einer Situation, um ganz sicherzustellen, dass sie ja eigentlich jetzt gerade alles im Griff haben und souverän sind.
Ja, voll,
das ist auch
genau.
Unangenehm. Also,
ja, dann ist es so ein Machtmittel, es ist fast ein Manipulationsmittel und dann das spürt man ja sofort. Also es ist, ich habe ja nichts gegen Humor, auch in solchen Situationen, aber man merkt sofort, ob es wirklich stichelt, ob der das jetzt wirklich so meint oder die und das nur mit Humor kaschiert, was du sagst, oder ob es eben ist, nee, ich meine es gar nicht so, ich finde dich super, aber das merkt man nämlich, den Unterschied merkt man total. Und der ist ganz fein manchmal, der ist total zart. Und aber man merkt es. Also ich finde auch.
Und
man
die
spürt es.
Manipulation tritt, finde ich, da ein, dass ich dann diese Person wirklich outcallen müsste. Also die hat ja diesen Schutz, dass sie so tut, als wäre das alles gerade witzig gemeint. Und nachdem ich sie aber dann entdecke und sehe, müsste ich ja jetzt dann in die Position gehen und sagen, ja, nee, hör mal, das meinst du doch gar nicht so. Also weißt du, was ich meine? Das wäre dann sehr konfrontativ von meiner Seite. Also das ist für ihn so eine Absicherung. So dieses, ah, meinst du ja gar nicht so. Und ich muss mich dann entscheiden, ob ich auf den ersten Blick mitlache oder nicht. Oder auch, und das traue ich mich manchmal auch mittlerweile, einfach nicht lache, wenn es nicht lustig ist.
Das irritiert
Ist
dann
auch ein
meist.
Zeichen.
Ja, ist auch ein Zeichen. Aber diese Frage schon, wenn man sagen muss, ich habe es nicht so gemeint, heißt ja schon, dass da was drin war, was so gemeint war und ein bisschen ätzend wurde. Also ich finde, wenn man es fragen, weil wenn die Haltung passt, wenn da nichts Ätzendes oder Zynisches drin ist, dann ist es gar nicht nötig, sowas zu fragen, weil dann kommt die Botschaft rüber. Das merke ich immer wieder.
Und ich glaube aber auch, dass es, selbst wenn es lustig gemeint ist, manchmal erklärungsbedürftig ist, was ich immer wieder feststelle. Habe ich dir
was
das
hast
jetzt...
du für einen Humor?
Ja, genau. Habe ich dir das erzählt? Das ist mir jetzt am Wochenende einmal wieder passiert und davor in einem Seminar auch, wo ich aber vergesse, dass mich die Leute natürlich nicht kennen. Also, dass die halt nicht wissen, wie ich so ticke und manchmal so ohne nachzudenken halt so Sachen sarkastisch irgendwie anbringe und sage. Und wie eben ein bisschen länger in diesem Seminar, wo dann alle reinkommen und dann eine Dame irgendwie so fragt, die waren eh nicht Seminar erfahren, die Firma macht das eher selten, die dann gefragt hatte, ja, und was machen wir denn eigentlich jetzt hier und was hat das hier mit diesen Karten und dem Aufbau zu tun? Und ich meinte, ja, eigentlich im Grunde ist es jetzt hier so nur eine Feel-Good-Veranstaltung, weil der Chef euch am Ende des Seminars eh sagt, dass ihr alle gefeuert werdet. Aber ich fand
das haben
halt
die ernst genommen?
Eine. Und zwar
eine.
Noch so, bevor es wirklich losging jetzt in der Runde. Und mir ist es halt so rausgerutscht. Und als ich aber ihr Gesicht gesehen hatte, war mir klar, kam jetzt nicht an. Und ich musste irgendwie zurückholen und dachte mir schon, oh Gott, habe ich jetzt den Tag...
Geht ja gut los, genau.
Genau, habe ich den Tag jetzt irgendwie geschrottet. Aber das muss ich immer wieder dran denken. Das ist so ein guter Reminder. Ja. Dass es die Dosierung, dass die schon auch in meiner Verantwortung liegt.
Ja, absolut. Und ich merke immer, wenn das beim Provokativen passiert und jemand das noch ernst nimmt, dann müssen wir halt noch eine Schippe drauflegen, damit klar ist, du, hallo, es war jetzt eine Ironie. Und bei manchen muss man ganz schön viel übertreiben, bis dann der Widerstand dagegen kommt, sagen, ah ja, stimmt, okay, sie meint es nicht ernst. Und bei manchen ist es ganz schnell. Also es ist ganz unterschiedlich. Deswegen da auch, da hast du jetzt eine erwischt. Da hättest du wahrscheinlich noch mehr übertreiben müssen, dass sie es rafft. Also es klingt jetzt
Ja,
blöd,
genau.
aber weißt du,
Nee,
was ich
ich
meine?
weiß
Dass
schon.
sie die
Ja.
Ironie erkennt oder diese,
Große
diesen Humor
Geste
erkennt. Genau
oder
so.
Augenzwinkern.
Genau so.
Da hätte ich eh eine Frage an dich auch mal.
Ja.
Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass umso gestresster und unsicherer die Leute sind, umso weniger verstehen sie Humor. Also es geht mir immer mal wieder so, dass wenn man dann was sagt, dass dann das, was so zwischen den Zeilen mitschwingt, bei denen gar nicht irgendwie andocken kann, weil die einfach in so einer Hab-Acht-Stellung ist. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, also ich meine, ich kann das auch nur von mir selber sagen oder auch was du vorhin gesagt hast, wenn ich selber gestresst bin und so einen Tunnelblick habe, dann bin ich auch manchmal, komme ich nicht sehr wahnsinnig humorvoll rüber, sondern wird es halt zynisch. Und ich glaube, das geht denen, wenn das jetzt im Coaching ist oder sowas, da muss man halt immer genau gucken, wo steige ich ein, damit ich in deren Weltbild einsteige und die dann ihr eigenes Zeug humorvoll persifliere. Und wenn jemand super gestresst ist, kann man ja damit wieder spielen, dass jemand so gestresst ist. Aber manchmal, mein Gott, ja, dann ist man halt gestresst und dann kommt es vielleicht nicht an, weil jemand so bei sich ist. Also oder im normalen Coaching ist es gar nicht so schlimm, finde ich, weil da komme ich ganz gut ran. Aber im normalen Alltag, weißt du, wenn es deine Frau ist oder dein eigenes Kind oder dein Partner oder sowas, da ist ja auch dann, wenn man so gestresst ist, da ist Humor manchmal, das ist ja unheimlich schwer, wenn du in einer gestressten Situation das humorvoll sehen willst, direkt drin. Da hat, glaube ich, die Vera Birkenbiel auch mal gesagt, man sollte erst mal versuchen, nach 1 oder 2 Wochen den Humor reinzubringen, wenn man wieder entspannt ist und dann vielleicht 1 Woche danach, dann vielleicht 3 Tage und irgendwann kann man es vielleicht in dem Moment dann auch. Aber ich beobachte das auch oder ist beantwortet das deine Frage? Also ja, meintest du das?
Ja.
Genau. Ja, finde ich auch. Also Stress ist immer kontraproduktiv für Humor. Wenn man es dann schafft, jemanden zum Lachen zu bringen, trotzdem, also weißt du, diesen und plötzlich lacht jemand, das finde ich immer super. Also wenn mir das gelingt, so ein Sport, das finde ich klasse. Finde ich mir so, ja, geil.
Stimmt. Und wenn du siehst, dass die Person eigentlich noch dagegen ankämpft, weil sie eigentlich jetzt sauer sein möchte, oder?
Ich will nicht.
Ja, genau.
Ja, ich habe das manchmal schon tatsächlich, als meine Kinder kleiner waren. Also weißt du, wenn Kinder so beleidigt sind und dann so. Und dann habe ich manchmal gesagt, nee, du musst die Oberlippe noch ein bisschen weiter runter oder hoch und lach bloß nicht und so. Und dann merkst du schon, wie es so zuckt. Und dann fangen die meistens an zu lachen. Also es geht nicht immer. Wenn du es manipulativ einsetzt, funktioniert es nicht. Aber wenn es mir eigentlich egal ist, ob die es machen oder nicht, das ist manchmal echt lustig. Das kann man ganz gut einsetzen.
Aber der Key ist da auch dabei, weil du ja dann signalisierst, du nimmst es ihm oder ihr gerade nicht übel,
nee,
dass sie so
nicht
drauf
genau.
ist. Also das
genau,
hilft
genau.
Dir, glaube ich, auch zum Entspannen nochmal.
Voll. Ja, ich nehme die Person halt ernst. Also ich will die ja auch nicht abwerten oder so, sondern ich möchte sie eigentlich entspannen. So, das ist eigentlich das Ziel, genau.
Der rote Faden ist Humor. Warum hast du dir das eigentlich als Thema ausgesucht für diesen
Podcast?
Weil
ich mit Humor arbeite und weil der provokative Ansatz, weil das Humor ja wirklich über allem steht. Und da finde ich immer spannend, wenn Leute mit Humor arbeiten, das machst du ja auch, du bist ja auch humorvoll, wie die das definieren und wie sie es bei sich einsetzen und wie die Verbindung zum provokativen Ansatz ist. Weil der wird ja oft missverstanden. Der wird oft, wenn man das nur hört, wird gedacht, das ist halt was Aggressives, was Zynisches und das ist es halt gar nicht. Und deswegen bin ich immer total neugierig, deswegen sammle ich so ein bisschen. Was ist, wie definieren Leute Humor? Manche sagen, ja, das ist für mich Schadenfreude oder jemanden auslachen, weißt du so, das gibt's ja auch.
Ja.
Und für mich ist es zum Beispiel eher wirklich über sich selbst lachen, also dieses über sich selbst lachen und dadurch Entspannung und Leichtigkeit reinbringen. Und auch nicht andere niedermachen, sondern gemeinsam mit anderen lachen und dadurch Entspannung herstellen und nicht mich erheben, um jemanden niederzumachen. Weißt du so, hahaha, dann habe ich einen Lacher und der andere geht gebeutelt von der Bühne oder aus dem Coaching. Weißt du,
wenn er auch keine Chance zum Zurückschlagen dann hat.
Genau,
ja.
genau. Ja,
ich finde es auch, das ist, geht nicht um Witze und das ist bei uns in der Coaching-Ausbildung manchmal so, dass, also wir haben ja schon über Sabine, meine Mutter, gesprochen, dass die einfach von Natur aus humorvoll ist. Ich lache auch gerne. Und dass vor allem am Anfang bei den Ausbildungen dann Humor ja als Stilmittel wirklich auch dann genannt wird, so in der Reflexionsrunde nochmal. Aber dass einige dann denken, sie müssten witzig sein oder sie müssten eine bestimmte Art von Humor ins Coaching reinbringen. Und das fände ich ganz schrecklich, weil es ja jetzt, Humor entsteht ja. Und ich finde, wenn du dir vornimmst, vor dem Coaching irgendwie jetzt hier eine Geschichte oder irgendwas anderes Lustiges mit reinzubringen, dann wird es nie so humorvoll und spontan und entspannt, als wenn du es halt einfach machen lässt. Und einige Leute brauchen vielleicht auch gar nicht so viel Humor im Coaching, sondern die sind halt einfach vielleicht, also ich sehe es ganz oft bei diesen wie tief empathischen Menschen, die das halt auch wirklich spüren, die Regungen und Emotionen des Gegenübers, die halt ihre Stärken eher dann dahin haben, die signalisieren, so, oh, ich spüre ja sogar, was du jetzt gerade durchmachst. Die dann eben keinen Scherz an der Stelle brauchen auch oder auch aus Natur nicht machen und es aber genauso gut funktioniert in deren Art des
Total.
Coachings.
Ja. Ja, ich bin da auch immer überhaupt nicht ideologisch. Ich denke mir immer, jeder muss es sowieso auf seine Art machen. Und dann, was du sagst mit dem Humor, also ich finde auch dieses sich vorher überlegen, das ist deswegen auch kontraproduktiv, weil du dann so einen Plan hast und dann guckst du nicht mehr richtig hin, ob es wirklich passt. Also da hat der Milton Erickson auch mal gesagt, ihr könnt euch gern abends im Lehnstuhl Sachen überlegen, was ihr noch hättet sagen können, humorvoll oder anders. Aber wenn ihr dann vorm Klienten sitzt, vergesst euer Drehbuch wieder und guckt wieder genau hin, weil es geht ja wirklich viel um dieses Hingucken. also bei euch sicher auch, bei uns sowieso auch total, und zu gucken, wo kommt eine Reaktion. Und wenn ich mir da vorher irgendwelche Sachen überlege und die dann bewusst so mechanisch einsetze, dann bin ich ja nur bei mir und dann kriege ich nicht mehr mit, ob die Reaktion eine andere ist.
Aufmerksamkeit ist irgendwo hier
dann, ja. Genau, genau. Und deswegen bin ich da voll bei dir. Also man kann sich das schon mal überlegen, aber dann wieder weg. Und vielleicht kommt es im richtigen Moment, wenn man sich's überlegt hat, taucht es auf, wenn es passt, ja. Aber nicht so als Schema. Wir machen das oft in den Supervisionsseminaren, dass wir dann so ein bisschen auch sammeln, was man machen könnte. Und dann sagen wir, jetzt vergesst es wieder. Und man merkt richtig immer, wenn jemand das dann genau so abarbeitet, dann verliert er die Klienten. Und wenn jemand aber dann wirklich das vergisst und dann poppt vielleicht eins davon auf in der Session, dann ist es wunderbar, dann passt es, dann gucken die aber hin. Und das ist genau dieser Unterschied, finde ich. Genau.
Das sind so zwei, drei Beispiele, die ihr dann erwähnt, also oder
inhaltlich, oder?
Wo ihr sagt, das könnte man machen. Also
das ist schwer zu sagen, weil wir so viele verschiedene Fälle haben. Das kommt echt auf den Fall an.
Achso, das ist dann wirklich bei der Besprechung.
Fallbezogen, genau.
Also das ist ja kein... Ihr sagt denen, okay, hier diesen Trick und diese Jonglage könnt ihr...
Ach so, nee, das funktioniert...
Clownsnase oder so.
Das funktioniert bei uns gar nicht, weil wir überlegen wir uns eigentlich gar nichts. Wir gucken wirklich hin, wir schießen ja immer in den Busch und gucken, ob ein Hase rausspringt. Und wenn einer springt, machen wir da weiter, also wenn eine emotionale Reaktion kommt. Und wir sind ja, ihr seid ja eher, glaube ich, coacht ja eher klassisch, oder? Mit vielen Fragen und so, also so wie ich das verstanden habe bei euch. Ja. Und wir behaupten ganz viel. Also wir behaupten ganz vieles Pauschales. Und zwar so absurd, dass die Klienten selber anfangen zu sortieren und dann in den emotionalen Widerstand gegen ihre eigene Selbstschädigung gehen können. Und das ist das Ziel im Prinzip, dieses, wie wir arbeiten. Also ich stelle ganz wenig Fragen, ich behaupte ganz viel Zeug und dann fangen die an schon so, oh, was, wie, nee, ja, nee, ja, ja. Und am Schluss wissen
sie
dann
auch. Aber sie stellen sich ja dann die Fragen selber, ja.
Genau, sie differenzieren dann selber. Und wenn ich merke immer, wenn ich selber sehr viele Fragen stelle, also ich frage schon auch manchmal ein bisschen, aber dann entglitschen mir die Klienten manchmal, weil die können, bei Fragen können sie abhauen. Da können sie sagen, ach nö, ich weiß nicht. Und wenn ich sage, du bist aber zu blöd, um das zu ändern, dann müssen sie es relativieren. Und da ist eben diese empathische Haltung wichtig, von der du auch gesprochen hast. Also dieses eben nicht auslachen, nicht vorwerfen, sonst wird es aggressiv. Und das ist es eben gar nicht, was wir machen. Genau. Deswegen interessiert mich, nur zurück zu deiner Frage, interessiert mich einfach, wie in verschiedenen Coaching- und Therapierichtungen Humor definiert wird. Der Michael Brunner hat zum Beispiel im letzten Video gesagt, dass das inzwischen wohl schon sehr erforscht ist, dass wenn du Humor reinbringst, dass das die langanhaltendsten Verhaltensänderungen zur Folge hat, weil die Emotionen so positiv getriggert werden. Wusste ich auch nicht, dass da Studien gibt. Ich weiß nicht, wusstest du das? War mir nicht so klar.
Ich bin nicht so der Studienmensch aber es leuchtet nicht. Irgendwie ein. Also.
Leuchtet total ein. Und ich bin froh, wenn es Studien gibt in die Richtung, weil ich mir denke, dann verbreitet sich das mehr, dass Humor nicht wie hat Freud das mal genannt vor 100.000 Jahren, ist eine regressive Reaktion und sofort zu unterbinden oder so, wenn jemand lacht. Das fand ich auch geil.
Und es war nicht sarkastisch gemeint wahrscheinlich.
Nee, es war ernst gemeint. Hat sich ja verändert, Gott sei Dank, aber genau.
Bisschen.
Ja. Habt ihr dann so wenn du sagst, du bringst Humor rein und habt ihr so eine Schiene, wie ihr arbeitet oder mischt ihr auch mit Sachen und entwickelt weiter? Also ich würde euch einschätzen, dass ihr das so macht, aber ich weiß es nicht genau. Wie macht ihr das bei euch?
Also das eine, wo Humor immer mit reinfließt, ist wirklich so die Art und Weise, erstmal wie wir sprechen und wie wir Tools benutzen, dass die einfach immer sehr spielerisch sind, manchmal vielleicht auch ein Stück weit verwirrend am Anfang, wo eben noch gar nicht klar ist, in welche Richtung soll es irgendwie gehen, und wir dann eben nicht sagen, wir machen jetzt mal eine Übung, um herauszufinden, ob. Also ich glaube, das ist das, was dieses leichte Humorvolle mit reinbringt. Und bei mir persönlich, also in meinem assoziativen Ansatz, ab und zu muss man einfach nur ein Bild zeigen. Also es geht irgendwie darum, irgendwie zu sagen, du hast jetzt irgendeine Fragestellung, irgendwie, keine Ahnung, welche Chancen bieten sich mir gerade zum Beispiel. Und dann, das heißt ja, witzig. Ich habe jetzt einfach mal blind hier eine Karte gezogen. Das ist einfach nur so eine Lego-Platte drauf, so eine leere. Und da steht eben Anfang drauf. Und bei ganz vielen Menschen, entweder erinnern sie sich daran, was sie da früher so drauf gebastelt haben auf diese Platten, oder aber diese Lego-Platte ist wirklich nur so ein Mini-Impuls, der sie eigentlich daran erinnert, dass sie sich ja früher viel mehr Zeit irgendwie genommen hatten, irgendwie mal klar Schiff zu machen und sich neue Sachen zu trauen. Und da in dem Fall rede ich dann nämlich auch nicht, außer halt dieser eine Frage, die ich stelle. Und dann siehst du wirklich, dass die so Spaß haben beim Nachdenken.
Ist also super.
Dass wir gar nicht so den Humor begleiten müssen, sondern wir setzen nur den Reiz. Und die entertainen, unterhalten sich eigentlich wie von selber.
Und was stellst du da für eine Frage, wenn ich fragen darf? Also,
am Anfang ganz oft wirklich erstmal so eine ganz allgemeine Frage, also was verbindest du mit dem Bild, was siehst du da, was hat sich da außenrum vielleicht so ergeben? Und dann frage ich wirklich so, okay, und diese ganzen Assoziationen, Gedankenfetzen, die du jetzt gerade hattest, was könnten die mit deiner Frage, also mit der Frage irgendwie, wie gehe ich dieses Thema XY an, zu tun haben? Und da ist dann wirklich 99,9% der Fälle, dass sie dann sagen, ach ja, stimmt. Weil sie dann halt echt entweder die Lösung gleich, einen Ansatz, eine Erinnerung, eine Einsicht haben, die der Körper aber produziert. Also die halt wirklich so aus dem Bauch, aus der Intuition heraus geboren ist, ohne dass sie das sich jetzt lange hindenken mussten.
Ja, das ist super, weil das ist ja wirklich auch, ich spiele ja auch für Impro schon ewig, also dieses Assoziieren einfach, wir haben ja die Bilder alle und uns fällt, manchmal hilft sogar sowas, wenn du sowas hinhältst, glaube ich, als wenn die frei irgendwas assoziieren müssten, weil da kommen viel mehr Geschichten und Bilder, die sie halt vielleicht gar nicht mehr wussten.
Genau, weil es beim Freien manchmal so ist, dass sie versuchen, es richtig zu machen.
Genau, genau.
Also dieses, in welche Richtung sollte ich jetzt eigentlich? Und da ist erstmal so eine kurze Verwirrung und die ist aber halt dann der Game Changer, der dann wirklich behilflich ist.
Verwirrung, also das ist magisch, Verwirrung ist ja immer gut, weil du bringst was Festgefahrenes in Bewegung. Also wenn du Verwirrung erzeugst in irgendwas, was so ist, dann hast du ja wieder Spielraum für was Neues. Das ist das Gute dran, finde ich. Ja.
Und das ist, glaube ich, auch, also nicht für die Verwirrung, aber für diesen neuen Spielraum, das ist ja das, wofür wir auch bezahlt werden.
Ja.
Also einfach Felder aufmachen, Überlegungen anregen, die sie so noch nicht hatten. Das macht für mich auch immer irgendwie so ein gutes Coaching einfach aus.
Absolut, also, ja.
Weil sonst geht es eher wirklich, ja, finde ich, immer in die Beratung und wenn du ganz strukturiert einfach vorgehst, ah, okay, dann lassen wir uns das nochmal aufgreifen, was wir beim letzten Mal schon gedacht hatten. Nee. Wir müssen uns irgendwann, wir haben es ja immer noch nie irgendwo live gesehen.
Stimmt,
aber
ja.
Aber wir müssen irgendwann mal irgendwie, also ich weiß auch nicht, warum ich an Spielen denke, wenn ich jetzt irgendwie an Coaching denke, aber austauschen und
Mal
erleben,
total
wie du
gerne,
die
auch mal,
so machst.
Auch mal ohne Aufnehmen und ohne Podcast.
Sehr gerne,
auch,
ja.
Ja, das machen wir. Ja, ich finde es schön, auch nochmal das Schlagwort, was du gerade sagst, mit Spielen. Das hatte letztes Mal auch der Sebastian Mauritz in einem Interview gesagt, dass er es gut findet, wenn man nicht sagt, ich gehe ins Coaching oder ich gehe in die Therapie oder ich gehe zum Resilienztraining oder NLP oder was auch immer man alles macht, sondern man sagt, ich gehe spielen. Weil das finde ich so schön. Das hat sowas Positives, Leichtes, Kreatives. Und da geht man auch irgendwie ganz gern hin. Das hat mir total gut, das ist voll hängen geblieben bei mir, als er das gesagt hat. Und du hast es jetzt gerade auch gesagt. Deswegen, du spielst ja im Prinzip auch mit den Klienten irgendwie. Also du löst was aus, aber du spielst, du machst Bilder, du machst Assoziationssachen und so weiter. Hast du denn...
Ich will eben, dass die dieses Spielen auch erleben. Also, dass sie weg davon kommen, irgendwas erfüllen zu müssen. Und das ist manchmal Arbeit. Es einfach Menschen gibt, die erlauben sich das nicht, weil sie halt wirklich zu viel Angst haben, irgendwie Fehler zu machen oder nicht das Richtige jetzt irgendwie zu sagen. Vor allem bei den spielerischen Übungen. Da brauchst du dann so ein bisschen Zutun. Und da habe ich mir wahrscheinlich dann, komme ich dann in deine Richtung auch nochmal, dass ich da dann halt wirklich mit Übertreibungen nochmal ein Stück mehr erreiche dann, als zu sagen, nein, du darfst. Also wenn ich da dann mit Logik ankomme, nee. Aber wenn ich dann irgendwie mit gutem Beispiel mich selber lächerlich mache, dann funktioniert es. Aber du wolltest gerade was sagen, sorry.
Nee, ich weiß auch nicht mehr. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe dir fasziniert zugehört. Ja, ich finde diese Übertreibungen deswegen auch gut, weil dann passiert, was du auch gerade sagst. Es passiert nicht nur was im Kopf. Weil eine Ratio-Einsicht, die kannst du durch die Pfeife rauchen. Also da passiert meistens, dann sagen sie, ja, und dann machen sie aber das Gleiche wie vorher wieder. Aber wenn du die Emotionen irgendwie erreichst, durch eine Übertreibung, durch so eine Assoziation, durch was auch immer du tust, dann werden die Emotionen getriggert und dann ist die Chance groß, dass sich auch was verändert. Also auch emotional gefüttert sich was verändert. Das finde ich immer wichtig. Weil du kannst denen ja auch 3 Stunden Vortrag halten und an die Ratio appellieren und so und dann sagen die, oh, klingt alles voll plausibel, aber... passiert nichts.
Nee, genau. Ja, schön aufgeschrieben, vielleicht sogar mit unterstreichen, farbig. Ja, aber ja, darum erinnern wir uns ja auch an die ganze Kacke oft, weil das ja so starke Emotionen irgendwie mit sich gebracht hat. Und warum sich dann nicht das zunutze machen mit positiven Emotionen
eben,
und
das
Humor.
Sehe ich auch so, genau. Was ist denn für dich so ein Tabu oder wo du sagst, da ist meine Grenze, das geht für mich gar nicht. Da würde ich weder arbeiten mit Humor, ohne Humor, da steige ich aus, da bin ich raus. auch im Privat, berufliches Wurscht, wo auch immer, was sind so deine Grenzen? Oder hast du keine mehr inzwischen?
Also ich würde mal sagen, so die professionellen Grenzen eh, also wirklich da, wo ich merke, dass ein Krankheitsbild, ein wirkliches Krankheitsbild, vor, meistens natürlich psychisch, was behandlungsbedürftig ist, da ist eine Grenze, wo ich dann mich auch gar nicht trauen würde, mit Humor zu experimentieren, weil ich selber weiß, also aus schlechten Zeiten, dass man da eben nicht so aufnahmefähig und schnell in der Birne ist. Und Grenzen, ich glaube, die Grenzen zeigen sich dann erst. Also wenn ich merke, es funktioniert nicht oder hier ist es jetzt irgendwie gerade nicht auf fruchtbaren Boden gefallen, dann ist es eine Grenze, die ich dann auch respektiere. Mhm. Aber sonst von vornherein finde ich es sehr angenehm, erstmal keine Grenzen zu haben und mich eher mal trauen, lieber was rausplatzen zu lassen, als zurückzuhalten. Und zahlen den Preis halt manchmal dafür.
Ja, gut, klar, es geht mal, schießt halt auch mal daneben. Es ist halt nicht sicher. Also gerade wenn man so arbeitet, wie du es beschreibst, du bist halt nie sicher. Aber ich finde, das bleibt eben auch dann auch dadurch spannend. Also mir geht's genauso. Ich würde jetzt nicht so
ein Schema F. Ja, und für einen selber spannend.
Voll, genau. Total. Ja, es ist immer ein Hochseilakt. Also man denkt immer, ja, man weiß ja nie, was kommt. Ich weiß nie, welche Klienten kommen. Ich weiß nicht, was da kommt. Ich bin auch eher Kamikaze. Ich traue mich dann halt auch mal was. Mhm. Und denke mir manchmal, okay, vielleicht war es jetzt doch. Aber mein Gott, so lernt man ja auch, oder? Also indem man Fehler macht und auch mal daneben schießt vielleicht oder sowas.
Genau,
also,
so lernt man sich kennen und lernt aber natürlich auch in Situationen dann vielleicht dann nochmal ein bisschen den Tempomaten anders einzustellen. Ja, aber ich fände es auch sonst einfach wirklich langweilig. Wenn du nicht du bist, dann...
Nee. Wie ist denn das, weil du gesagt hast, auch mal in deinen schweren Zeiten, wo es dir nicht gut ging und sowas, hast du da mal erlebt, also erstmal, wenn du erzählen willst, was da war, gerne, und hast du erlebt, dass dich da einer, also versucht hat, mit Humor rauszukitzeln und aber das Gegenteil erreicht hat, oder und warum? Also kannst du das, möchtest du das erzählen?
Genau, also versucht mit Humor rauszukitzeln, nein, weil ich in den Zeiten mich eigentlich auch zu Hause irgendwie nur eingegraben und versteckt hatte. Mhm. Da waren eh nicht so viele Leute dann im Leben. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Also schweren Depressionen, dann liegst du ja erst so einen Tag im Bett und denkst dir so, ah, okay, mal morgen muss ich dann echt wieder an die Sache rangehen und Dinge machen. Und abends bist du dann so einigermaßen optimistisch, wachst morgens wieder auf, denkst du so, oh Gott, ich kann mal nichts machen. Okay. Telefon, nein, Klingel, aus. Da gehst du ja nur unter tatsächlich.
Also du hattest eine richtige Depression.
Genau, immer mal wieder. Genau, also immer mal wieder. Ich bin ja wirklich so 10 Jahre mit Auf und Abs. Die Aufs, also dieses Bipolare ist nicht in der völligen Ausprägung. Also dass es eben jetzt keine hochmanischen Phasen waren, wo ich dann eben gesagt habe, ach, ich glaube, ich kaper jetzt mal hier das Flugzeug und erzähle, ich hätte eine Bombe. Das ist für mich immer so das Beispiel für manische Episoden.
Das ist wirklich nicht Sam H., der das macht. Das machen andere. Genau. Durchsage, es ist nicht Sam H. Das ist Heinz oder so. Ja, genau.
Sondern bei mir war es eher so, dass die Hochphasen zwar auch spannend und intensiv waren, aber dann eher die Depressionen wirklich so das bestimmende Element waren, die halt wirklich mega tief waren und da dann gar nichts geht und ging. Und ich erinnere mich gerade, ich war dann, ich glaube mal, eine Woche im Atriumhaus in München. Das ist einfach so eine stationäre Einrichtung, wo, wenn du gar nichts mehr geht, du dich eben hinbegeben kannst. Witzigerweise, unter den Leuten, die da sich getroffen hatten, die überraschend normal waren auf den ersten Blick, also das war so damals eine mega Erkenntnis für mich, so, ich dachte hier, sind irgendwie alle total kuckuck, dass da relativ schnell Humor war. Auch nicht immer, weil natürlich jeder auch irgendwie wieder ins Loch gefallen ist, aber so untereinander war es dann wirklich möglich, über Sachen zu lachen. Also ja, ich glaube, wenn ein Verständnis, ein gegenseitiges da ist, dann kann es sogar in den Phasen okay sein, humorvoll damit umzugehen, was eben viel retten kann. Aber ich überlege gerade, ich glaube, da auch wirklich nur unter Betroffenen gerade. Also ich glaube nicht, dass mir da, selbst wenn jemand das schon mal erlebt hätte früher, dass es die gleiche Wirkung gehabt hätte als einer der Gleichgesinnten, die das jetzt im Moment eben auch spüren.
Also wenn ein Psychiater das mit dir gemacht hätte, hättest du wahrscheinlich das nicht so, als wenn jetzt ein anderer, der auch eine Depression hat. Genau, okay. Ja, ist spannend. Also ich finde es total interessant, weil du sagst, wenn ihr da in so einer Gruppe seid, wo alle das Gleiche haben, ich glaube, da ist
alle haben was anderes, aber oder, alle fühlen sich aber scheiße.
Alle fühlen sich scheiße, genau. Ja. Aber ihr könnt irgendwie euch gegenseitig, das hat der Frank Farrelly immer gesagt, der die provokative Therapie erfunden hat, ihr konntet gegenseitig in euer Weltbild einsteigen. Also ihr habt begriffen, ihr habt die Brille des anderen aufsetzen können und dadurch, dann kann man humorvoll werden, weil man versteht, wie der andere tickt. Und ich glaube, wenn das ein Therapeut, ein Psychiater, Mediator, ein Coach kann, der Frank hat das ja in geschlossenen Abteilungen entwickelt, also mit solchen Fällen. Und der war der Therapeut dann und der konnte das auch, aber der konnte sich da eben auch reinversetzen. Und ich glaube, dann geht es auch. Aber wenn man sich nicht reinversetzen kann, ich glaube, dann wird es einfach schwierig. Und ich glaube, das ist genau dieser Schlüssel, wann Humor auch in solchen krassen Situationen funktioniert. Also es ist schön, dass du das gerade erzählst, weil das ist genau dieses eigentlich ein Zeichen für sowas. Und der ist von außen immer eingestiegen in die krassesten Geschichten. Also der hat es ja wirklich aus der Not raus in der Psychiatrie entwickelt. Das ist zufällig passiert. Und ihr habt das halt miteinander gemacht. Und wenn da jetzt aber ein Psychiater oder ein Therapeut gewesen wäre, der auch Lust, ich meine, es arbeiten ja auch nicht alle so mit Humor und also wollen ja auch gar nicht alle. Aber dann glaube ich, wäre das wahrscheinlich auch gegangen. Ich weiß nicht, also so habe ich das
doch, wenn
erlebt.
Sie es halt durchdrungen hätten. So wie,
genau, wenn Sie reingucken
ja
können.
Auch es ja durchdrungen hat.
Genau.
Und dann gesehen hat auch wahrscheinlich, was sind so die verbindenden Elemente, weil ich jetzt gerade auch dran denken musste, auch wenn in der Gruppe das ja komplett verschieden war.
Ja.
Aber das halt ist, Machtlosigkeit in allen vorgekommen ist, also dieses Gefühl von Machtlosigkeit, Ohnmacht auch so, also dass es so ein verbindendes Element gab in dem Moment, wo alle sagten, hey, I feel you, wo dann die Erlaubnis damit geliefert wurde, dann auch ein Späßchen zu machen.
Ja, und wenn man es dann schafft, aus dieser Machtlosigkeit, was ja sehr verbreitet ist, gerade wenn du schwere psychische Geschichten hast, die fühlen sich oft sehr als Opfer und machtlos und wissen nicht mehr, also nicht mehr aktiv einfach, also nur noch passiv. Und das ist total depressionsfördernd, wenn du dich nur noch passiv fühlst. Und wenn du dann schaffst, als Therapeut oder Coach oder wie auch immer, jemanden wieder in die Aktivität zu kriegen, dann hast du nämlich echt schon einen großen Sprung getan. Und ich finde, das geht mit Humor sehr gut.
Also da kann man sie nicht reinquatschen, eben nicht diesen Motivationstalk und ich erwarte jetzt aber, ich glaube auch wirklich. Ja, also ich habe es jetzt Anführungszeichen leider, auf der anderen Seite bin ich sehr froh, dass ich seit Jahren eben episodenfrei bin, aber eben nicht erlebt gehabt, wie diese Wirkung gewesen wäre. Weil ich glaube, da wäre ein befreiendes Lachen zwischendurch gut gewesen. Also gut eingesetzt.
Ja, es ist ja alles absurd. Ich meine, wenn du dir mal von außen so einen Haufen anguckst, also uns alle anguckst, da denkt man sich ja auch, sag mal, sind die alle noch ganz dicht hier auf dieser Welt? Ja, so. Wenn man das schafft, das auch in solchen Situationen zu sehen selber, sich von außen zu sehen, das ist das Schwerste überhaupt, wenn du so feststeckst. Das geht manchmal ja gar nicht gleich. Aber
du hast so ein Scheißbild von dir. Also du bist
so ein Scheißhaufen. So, genau.
Ja, genau.
Ja. Stinkender Scheißhaufen, ja, genau. Genau. Und wie bist du dann rausgekommen? Also war das wie hast du es geschafft, da rauszukommen?
Medikamentös, definitiv. Wo ich früher auch mal, also davor, bevor ich das erste Mal Medikamente genommen habe, auch mal so dachte, nee, und hier abhängig und scheiße, nicht gut. Mhm. Und dann auch mehrere Versuche hatte, es so zu machen, also ohne. Und dann gesagt habe, okay, begleitend jetzt am Anfang einfach ein leichtes Antidepressivum, ein Stimmungsstabilisierer und aber halt Therapie. Ich weiß gar nicht, wie lange insgesamt. Ein paar Jahre ein Mittelklassewagen investiert, weil es eben nicht so leicht war, da auch eine gute Kassentherapeutin zu finden. Und dann wirklich Lebensstil, Gewohnheiten angepasst. Also trink auch seit 8 Jahren oder so kein Alkohol mehr und habe gemerkt, wie gut mir das tut.
Ja.
Also da, um eine Stabilität einfach auch drin zu haben. Und auch, glaube ich, das eigene Grenzen setzen, also sich nicht mit Menschen umgeben, die einem Energie ziehen, ausschließlich. Also ganz klassisch, glaube ich, einfach aufpassen und ein bisschen langweiliger leben, wo ich mir zwischendurch so denke,
so
die Spitzen,
fad,
die Spitzen
so ein bisschen,
helfen schon.
Ein bisschen
oder,
Depressionchen wäre doch jetzt ganz nett.
Den Preis bin ich nicht bereit zu
bezahlen.
Nee,
die willst du nicht mehr.
Aber so diese Spitzen, die ab und zu ja schon sehr witzig und unterhaltsam und energiegeladen waren, da denke ich mir schon so ab und zu, und dann denke ich mir aber so, hey, du hast alles ausprobiert, erlebt, gelebt. Eigentlich passt es schon.
Ja, da muss ich dran denken, wie der Kurt Krömer, der hatte ja, das kennst du wahrscheinlich auch, der hat ja auch ein Buch drüber geschrieben, war Alkoholiker, Depressionen gehabt und so weiter, der irgendwann mit irgendeinem Podcast, ich weiß nicht mehr wo, ich höre mir den relativ viel an, der irgendwann sagte, naja, also manchmal gibt es schon so Momente, wo ich dachte, na klar, habe ich zu viel gesoffen, aber die Partys waren schon geil. Wo ich dachte, ja, das ist so ein bisschen, was du gerade sagst, natürlich. Ich meine, wenn man sich immer bremst und überall ein Maß, Mittel findet und so, natürlich, man hat es ja auch nicht nur gemacht, weil es nur Scheiße war, weil sonst, du warst ja auch nicht nur Scheiße drauf, du hattest eben diese Hochs auch. Aber
Genau.
das Maß ist es, glaube ich, dann, was dann vielleicht irgendwann wichtig wird.
Und ich glaube,
Genau.
auch wie er kann man das wirklich nach einer Zeit dann
Ja.
auch so humorvoll sehen und auch zugeben, dass das eine gute
Ja.
Zeit war. Weil am Anfang, wenn du das loslässt, dann verteufelst du das ja
Ja,
erstmal
na
alles und
klar.
sagst, ach, das war alles Kacke und das hat mich runtergezogen und das war schlecht. Und jetzt denke ich mir so, ach nein, eigentlich bin ich ganz froh, dass ich so eine wilde Phase von 17 bis 30 hatte.
Naja, und ich meine, man hätte es ja auch nicht so lange gemacht, wenn es nur schlecht ist. Ich meine, keiner ist so, glaube ich, so masochistisch, dass er Sachen nur macht, weil sie nur scheiße sind. Weil irgendwas Positives zieht man ja raus. Also selbst ich glaube, der krasseste Drogenjunkie oder so hat natürlich diese Peaks. Ich meine, dass er sich dabei zugrunde
Aber die sind,
richtet
glaube ich,
und
sehr klein.
ja,
Also.
die werden auch immer kleiner, je mehr du nimmst, glaube ich, wenn du Drogen nimmst. Also was ich so mit, ich habe selber jetzt, bin nicht so erfahren, aber, aber was ich so mitgekriegt habe von Leuten, die eben Drogen genommen haben, natürlich, du hast dann auch geile Momente, aber du brauchst ja immer mehr, um es dann zu steigern und dein Körper ist irgendwann im Arsch, ja. Und das
Und
ist
du
wahrscheinlich,
verlernst auch nüchtern einfach
genau.
diese Peaks mal wieder zu erleben. Also das ist ja auch
Ja.
was, glaube ich, viele Menschen gar nicht so bewusst vor Augen haben, dass die halt ihre Peaks ganz oft irgendwie am Wochenende oder am Abend, wenn es dann doch nochmal ausufert,
Ja.
oder auf Partys haben und gar nicht in Verbindung bringen. So, ach okay, aber das ist ja eigentlich jedes Mal indiziert, jedes Mal mit etwas unterfüttert, was jetzt
Ja.
für meinen Körper gar nicht so gesund ist. Also das ist ein Vorteil wirklich gewesen vom total abstinent Leben. So dieses, wenn ich dann mal irgendwie so dieses Hoch gefühlt habe oder dieses Glücksgefühl, dass ich dann wusste, okay, das ist jetzt irgendwas natürlich entstanden ist. Ja.
Ohne Wodka.
Ohne Wodka, ohne Bier,
Ohne
ja.
Bier, genau. Sehr schön. Ja, finde ich super, dass du das so offen erzählst, weil ich glaube, dass viele, viele das nicht, also gerade wenn sie vom Fach sind, also das finde ich auch immer so faszinierend, dass man immer denkt, wenn man vom Fach ist, dann hat man ja keine Probleme und kriegt
Echt,
alles im
ist es
Griff.
immer noch so?
Das ist
Nein.
so ein Quatsch, weil ich glaube, ich habe schon manchmal das Gefühl, weil ich erzähle zum Beispiel auch vielen, dass ich zweimal geschieden bin und dass ich, weißt du, also, weißt du, ich mache
Das war
Paarberatung und bin
übrigens
zweimal
eine
geschieden.
Sache, wo ich so viel positives Feedback gekriegt habe.
Echt?
Die haben sich dann weggelacht irgendwann und die erzählen einfach, dass sie zweimal geschieden ist.
Ja,
Also du hast vollkommen recht, das ist anscheinend
ist doch okay.
special. Nee, es ist ihm positiv aufgefallen,
Ja.
was ja deine Theorie bestätigt,
Ja,
dass es
voll.
anscheinend nicht so oft vorkommt,
Nee.
mit sowas auch offen umzugehen. Ja, hast
Nee,
recht.
ich merke das ganz oft und auch in Seminaren, wenn ich dann, ich erzähle ganz oft, dass ich mir dann auch Hilfe geholt habe und so Sachen. Und ich merke dann immer, gerade wenn es Fachpublikum ist, weißt du, Coaches, Therapeuten, Ärzte, die dann so ganz froh sind, ach echt, du auch? Also ich darf es jetzt auch erzählen. Ja, dann sagte letztes Mal, sagte einer zu mir, der war mit seiner Frau da und der sagte, ich bin übrigens zum vierten Mal verheiratet. Und ich so, krass, dann bin ich ja noch, dann kann ich, habe ich ja noch ein paar Möglichkeiten. Das fand ich so witzig. Und aber das ist genau das, wie wenn du jetzt erzählst, du hattest diese Phase und hast dann Medikamente genommen und du hast auch mal zu viel gesoffen und so. Ich finde, das ist doch menschlich, oder? Ich meine, jeder hat ja so seine Päckchen, die er rumträgt und die er halt, mein Gott, ja, und selbst wir vom Fach dürfen das doch
Aber
eigentlich
besonders
erzählen.
wir wollen doch, dass
Ja.
die Menschen sich so zeigen, wie sie sind
Eben,
und sich
eben.
Sachen erlauben. Also da denke ich mir immer so, wenn, und ja, aber das ist die Regel, dass ganz viele Trainerinnen, Trainer, Coaches so tun, als wäre das immer easy peasy und gut bei ihnen. Aber meine oder unsere Auffassung, wie ich jetzt ja auch verstanden habe, ist, wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Uns
Finde
nicht
ich
dafür
auch.
schämen, was wir
Nee.
gemacht haben, drüber lachen, wo wir ja auch kein Thema sind. Nee, das ist wichtig, finde ich auch.
Ja,
Also,
total.
weil sonst gibt man den Leuten einfach ein falsches Bild von irgendwelchen Zielen,
Ja, und sonst sind
das
wir so
bringt halt
heilig,
selten.
weißt du? Ich denke mir, dann sind wir so Roboter, die einfach, wir kriegen alles hin, wir sind die erleuchteten Coaches und wir helfen euch, die ihr so defekt
Ja,
seid,
genau.
weißt du, so irgendwo in die Erleuchtung zu kommen. Das hat ja auch sowas von voll von so einer Born-up-Position dann, finde
Ich
ich.
habe sofort zwei, drei Leute aus der Branche im Kopf, die sehr erfolgreich mit dem Modell fahren. Aber
dann nennen wir jetzt mal keine Namen.
Nein.
Ich weiß auch nicht, wenn du meinst. Du weißt es ganz genau wahrscheinlich. Ja, ja, finde ich auch. Naja. Möchtest du denn jetzt, wir haben schon Dreiviertelstunde geredet, Wahnsinn. Möchtest du denn noch was loswerden, wo du sagst, es muss ich noch loswerden, also zum Thema Humor im weitesten Sinne, was du gerne noch in die Welt bringen würdest, was noch nicht gesagt
Nichts
wurde?
Kluges, nichts sondern wirklich Kluges. Eher das, was ich gerade gefühlt habe. Danke, hey, für die... wie energiegeladen ich jetzt bin. Das war so ein schönes Gespräch irgendwie mit dir.
Ja, ich finde auch.
Wir beide so ein bisschen platt reingekommen. Und nee, also wie gesagt, nichts Kluges, keinen klugen Satz, sondern einfach eher nur danke für die Humordusche. War sehr
danke
angenehm.
Dir.
Und genau, ich hoffe, die Leute draußen können mitlachen. Das ist ja immer so.
Genauso wir so.
Vergiss dir irgendwann, dass es aufgenommen wird. Und nee, sonst alles Gute. Hoffe, du hast nicht so eine krasse Woche wie letzte Woche.
Nee, diese Woche ist ganz ruhig. Ich habe gar nicht viel. Also wirklich.
Das ist sehr gut. Ja. Atmen.
Ja. Ja, so eine Woche wie letzte ist auch wirklich, also das habe ich nicht oft, aber ich habe dann irgendwie, dann konnte ich bei dem einen nicht Nein sagen und dachte, ja, jetzt mache ich das auch noch. Und dann so gemerkt, so, okay, war vielleicht ein bisschen viel, aber also eine Woche überlebt man, finde ich. Das geht.
Ja.
Es gibt manche, die machen das ja wochenlang. Also das könnte ich nicht. Ich weiß nicht, wie du das machst. Wie machst du Pausen? Machst du schon Pausen, oder?
Ich mache Pausen und auch so ein typisches Beispiel, auch da zuzugeben vor anderen Menschen auch, dass du eben nicht durchpowerst 7 Tage. Also das war für mich so ein Learning, dass es bei manchen Menschen auch gar nicht gut ankommt, wenn du so sagst, ja nee, also zwischendurch habe ich schon auch irgendwie Zeit mal zum nichts machen.
Ja.
Aber weil ich mich halt kennengelernt habe selber und weiß, dass ich das brauche und auch keinen
Total.
Bock habe. Also ich finde diesen Rausch und diesen, wenn du wirklich mal so 2 Wochen oder eine Woche so richtig viel Stress hattest, hier eine Veranstaltung, da was, das dann zu wuppen, ist ja auch super.
Total.
Und macht ja auch Spaß. Aber das ist ja kräftezehrend ohne Ende.
Voll, voll.
Und wäre auch jetzt nie mein Ziel,
nee, meins
das
auch
wirklich
nicht.
So zu machen.
Ich hatte mal eine Klientin, das war ganz lustig, da hatte ich auch so 4 Tage Seminar und davor einen Tag frei und noch was und dann hatte ich an dem, also bis Sonntag Seminar und Montag das ausgemacht und dann habe ich ihr am Sonntag geschrieben, ich muss es leider verschieben, weil ich habe jetzt so einen Mörderkongress gehabt, ich bin zu platt. Und dann schrieb sie zurück, normal ist es kein Problem, ich bin halt ehrlich, ich hätte ja auch sagen, ich bin krank, ich hätte auch lügen können, weißt du, so, dann ist es kein Problem. Und dann schrieb sie zurück, nee, also wenn ich aus so einem komischen Grund jetzt absage, das findet sie so komisch, dann würde sie jetzt gar nicht mehr kommen wollen. Und ich so, okay, dann ist sie vielleicht auch die Falsche für mich. Dann habe ich ihr noch zurückgeschrieben, ja, hätte ich jetzt lieber schreiben sollen, dass ich todkrank bin und leider im Bett liege mit Fieber, wäre das besser gewesen? Oder ich bin da lieber ehrlich. Aber da kam nichts mehr. Das fand ich interessant. Also das war so, habe ich noch nie erlebt vorher und danach auch nicht mehr. Aber ich dachte mir, aha, also man darf nicht sagen, dass man vielleicht als Profi erschöpft ist. Und es lieber verschiebt. Also das hat ihr offensichtlich, fand sie das unprofessionell. Das fand ich interessant.
Weil die natürliche Auslese. Nee,
ja,
das habe ich sogar am Wochenende jetzt auch wieder gemacht. Also Samstag war einfach ein mega langer Tag. Und da habe ich mir auch gedacht, also warum sollte ich jetzt so tun, als wäre ich nicht kaputt?
Ja, eben, verstehe ich auch nicht.
Einfach zu sagen, okay. Und ich spüre ja auch, wenn die anderen irgendwie durch sind. Ja, aber langes Thema. Da könnte
langes
man wieder
Thema.
Ein neues
da
Thema.
Da könnte man eine neue Folge
authentisch
machen.
Sein.
Ach,
Genau.
Gott,
Vielleicht
ja,
wäre das ja dann nach dem Humor... Nach der Humorreihe etwas Spannendes.
Authentizität, genau,
Ach,
ja.
ich traue mich nie es zu sagen, aber ja, genau.
Yes. Du bist
Authentisch
auch so,
sein, sage ich doch.
Ja, das bist du ja eh. Also ich empfinde dich, ich kenne dich zwar immer nur online bis jetzt, aber ich empfinde dich als sehr echt, also so wie du halt
bist.
Ja, bis
hier so und dann wird's...
Und dann unten hast du nichts mehr an, oder? Da bist du dann völlig an, hast dann Lack und Leder an oder so. Genau, Meerjungfrau. Ah, super, sehr schön. Ja, tausend Dank, Semmer, es war mir ein Fest. Und wir sehen und hören uns und dann treffen wir uns irgendwann mal live, einfach so. Ich fände das wirklich schön.
Ja. Und falls es nicht klappt, dann einfach im Podcast immer wieder.
Immer
das ist
wieder.
Auch besser
wir
als
interviewen
gar
uns immer wieder
genau.
gegenseitig online. 10 Jahre später. Habt ihr euch jetzt endlich mal getroffen? Nö. Super,
schön.
Dann grüß deine Mama auch.
Mach ich. Ebenso.
Und mach ich. Und bis bald.
Ciao.
Tschüss.